Hallo, herzlich willkommen zur fünften Sonderfolge inzwischen schon von Medizinrecht leicht verständlich. Ja, ich begrüße heute nochmal Professor Dr. Julia Gogel. Hallo Julia und den Rechtsanwalt Christian Erbacher. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid. Wer sich jetzt das erste Mal mit dieser fünften Sonderfolge beschäftigt, die reinhört, geht einfach mal zurück. Wir haben schon 4 Folgen aufgenommen, alles rund ums Thema Medizinrecht. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu euch. Ihr seid von der Rechtsanwaltskanzlei Lüg und Petzold, spezialisiert auf Medizinrecht. Da gibt uns vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz, damit die Startups oder die Gründerinnen und Gründer verstehen, was ihr macht. Und dann auch gehen wir direkt ins nächste Thema rein.
Genau, das macht ja jetzt tatsächlich erfahrungsgemäß auch schon die Julia. Deshalb dränge ich mich mal gar nicht vor.
Ja, alles gut. Ja, sehr gerne nochmal zu uns. Also lohnt sich auf jeden Fall, die ersten Folgen zu hören. Da gibt es viele Infos schon. Wir sind beide Rechtsanwälte und Fachanwälte für Medizinrecht. Wir arbeiten in der Kanzlei Lück und Petzold. Wir haben mittlerweile 3 Standorte, Bad Homburg, Aschaffenburg und in Düsseldorf sind wir vertreten. Wir sind seit 20 Jahren circa am Markt und wie der Matthias schon gesagt hat, auf das Medizinrecht, auf den Healthcare-Bereich spezialisiert. Und was wir auch in den letzten Folgen immer wieder eigentlich gezeigt haben, auch in dem, was wir besprochen haben, wir verstehen uns als Visionäre im Gesundheitsrecht, also insbesondere als rechtliche Begleitung, um Dinge möglich zu machen und nicht so sehr, um Bedenken zu tragen und Sachen zu verhindern, sondern wirklich vorausschauend auch rechtlich zu begleiten, was möglich ist und was die Zukunft im Gesundheitsrecht so bringt.
Wollen wir ins heutige Thema einsteigen, ihr beiden? Wir hatten in der letzten Episode, so viel sei verraten, über das Thema Telemedizin und Telemonitoring sehr ausführlich gesprochen und da die Herausforderung. Jetzt ist es so, dass wir immer aufrufen im Podcast oder auch in den Postings bei LinkedIn, uns gern oder euch gern mal Fragen einzureichen. Und wir haben jetzt hier eine Frage auch bekommen, die Tage. Und die möchte ich einfach direkt an euch beide weitergeben. Da dürft ihr jetzt knobeln, wer die beantwortet. Es gibt ja viel Kritik. Ich fasse die Frage mal zusammen bei der Beschränkung der Telemedizin mit dieser 30%-Hürde in den Videosprechstunden. Es gibt dieses Thema, dass es lokal sein muss, regional, sehr nahe bei der Verschreibung dann auch nachher Medikamente. Also die Frage ist, wie seht ihr jetzt nochmal diese Entwicklungen aus rechtlicher Sicht? Wo seht ihr da Vorteile oder überwiegen da die Nachteile in dem Bereich?
Gut, ich glaube vielleicht noch zur Klarstellung, diese 30% Budgetierung, sage ich mal, oder Grenze, die haben wir im Kassenbereich, ja, also im GKV-Bereich, im Gesetz der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb letztlich im privaten Bereich lässt sich natürlich der Videosprechstundendienst mehr abrechnen. Ja, nur die meisten Menschen sind ja immer noch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Daher nur zur Einordnung, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber diese Budgetierungsgrenzen etc., die sind eben aus dem GKV-Recht. Und ansonsten, naja, wir hatten darüber ja schon gesprochen, dass über diese 30%-Begrenzung letztlich, da gibt es jetzt kein inhaltlich verständliches oder logisches Argument. Die Zahl wurde einfach festgelegt, ja. So, da gibt es auch keinerlei gesetzliche Maßgabe dazu, sondern, oder ich sag mal, Auslegungshilfe oder irgendwelchen Zahlen, an denen man sich hätte orientieren können. Das wurde einfach so festgelegt. Ich finde das schon ein bisschen bedenklich. Das hatten wir auch schon mehrmals besprochen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Telemedizin sinnvoll zu begrenzen oder zu sinnvoll, ich sag gar nicht begrenzen, sondern sinnvoll zu regulieren und das einfach mehr als eine weitere Behandlungsvariante zu sehen, ja, und nicht immer so dagegen zu arbeiten, weil tatsächlich es tut sich schon einiges, nur es geht immer so in die Richtung, wie können wir es dann doch, naja, verhindern oder verbieten, alles erstmal problematisch, ja, da wäre es sicherlich gut, wenn man mehr über Lösungen nachdenkt, ja, auch wenn das nach und nach passiert, ja, aber diese 30%-Hürde, die ist natürlich nach wie vor so ein Klassiker, wo man nicht genau weiß, warum sind es jetzt 30, warum sind es nicht 40, warum sind es nicht 20, warum sind es nicht 60, warum kommt es nicht auf den Einzelfall an? Das weiß kein Mensch. Das kann einem auch keiner beantworten.
Danke, Christian, nochmal für die Einordnung und gerade jetzt für die Teams oder die Gründerinnen und Gründer, die zuhören, vielleicht nochmal auch ganz wichtig, diese Abgrenzung, wo du sagst, das ist, bin ich Richtung GKV, Kooperationen, Selektivverträge etc. andere Möglichkeiten gehen möchte, dann muss ich das einfach berücksichtigen. Wenn ich, sage ich mal, in den freien, in den Selbstzahlermarkt gehe, dann sieht das wieder anders aus. Wunderbar, wir hoffen, dass wir die Frage beantwortet haben. Wenn nicht, dann einfach auch nochmal an der Stelle der Aufruf, auch wenn ihr die anderen Folgen hört, immer gern nochmal fragen. Wir können das noch einbauen. Wir werden noch zwei Folgen, so einen kurzen Ausblick, ne, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen. Wir werden noch zwei weitere Folgen mit euch machen. Und dann das ganze Thema Medizinrecht eben dann mit der 7. Folge abschließen. Und dann können wir gern auch nochmal Fragen aufgreifen zum Schluss. Ihr beiden, heute lasst uns mal in das Thema einsteigen, was wir uns heute auf die Fahne geschrieben haben. Es wird heute um den European Health Data Space gehen, den EHDS und die damit verbundene Verwendung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken. Und wie wir das in den letzten Folgen immer gemacht haben, gebt uns am Anfang oder den Zuhörerinnen und Zuhörern eine kurze Übersicht der Begrifflichkeiten, um das eben einzuordnen, wenn jetzt jemand das erste Mal hört oder vielleicht schon mal gehört hat, aber nicht zuordnen kann.
Also kann ich gerne am Anfang machen. Wenn wir über den europäischen Gesundheitsraum sprechen, also europäischer Raum für Gesundheitsdaten heißt er ja richtig, ja, EHDS. Und letztlich verfolgt die EU ja so eine Datenstrategie, ja, die jetzt letztlich darauf beruht, die Gesundheitsdaten international, länderübergreifend besser nutzbar zu sein oder besser nutzbar zu machen. Da wird unterschieden zwischen so einer Primärnutzung von Daten und einer Sekundärnutzung. Also mit der Primärnutzung ist einfach gemeint, dass jeder einzelne Patient etc. die volle Kontrolle über seine Gesundheitsdaten erhalten soll und er eben, ich sag mal, festlegen kann, was mit den Daten passiert, um es mal ganz einfach auszudrücken. Dann diese Sekundärnutzung, die damit, oder das Ziel, das damit verfolgt wird, damit geht es das, was du angesprochen hast, da geht es einfach darum, die Forschung zu fördern, ja, Innovation zu fördern, dass man auch Dinge besser regulieren kann, wenn man auf die Daten flächendeckend oder länderübergreifend zugreifen kann. Das sind so die beiden Nutzungstätigkeiten des EHDS. Und letztlich ist es so, das hat im Frühjahr 24 müsste das gewesen sein, dass sich da auf politischer Ebene Einigung ergeben hat. Ja, und dass das Europäische Parlament und der Europäische Rat sind da zusammengekommen und hatten eben die Einigung beschlossen und sind entsprechend jetzt in diesem europäischen Raum für Gesundheitsdaten gemündet. Und jetzt ist es natürlich an den Mitgliedstaaten, entsprechende Regelungen auch vorzuhalten. Ja. Da gibt es jetzt ganz viele Infos. Ich sag mal so, wer sich da ganz gut noch informieren will, auch auf den internationalen Seiten von der Europäischen Kommission, gibt es ganz gute Informationen darüber, ja, was das eigentlich ist. Aber so von den Begrifflichkeiten her, es soll einfach von den Gesundheitsdaten, die sollen europaweit leichter nutzbar gemacht werden. So. Letztlich so wie die elektronische Patientenakte bei uns, was ja auch so die Idee ist, dass man da Daten besser nutzbar machen kann. Gut, über die EPA hatten wir auch schon gesprochen. Da haben wir natürlich ein Thema, die wird jetzt wieder verschoben. Na, die sollte irgendwie am 15. Februar kommen. Und ich glaube, dass aktuell die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Standesbehörden davon ausgehen, dass es vor April diesen Jahres nichts wird. Das war so mein letzter Stand. Jetzt bleibt es zu hoffen, dass es auf europäischer Ebene einfacher oder dann planbarer funktioniert. Ansonsten dieses Gesamt. Oder diese gesamten Nutzung, sage ich mal, oder dieses Gesamtkonstrukt finde ich erstmal ganz sinnvoll. Ja, also muss ich schon sagen, also ich finde, bin auch ein Fan der EPA, jetzt gar nicht von der EPA an sich, sondern von der Idee, dass die Daten einfach besser nutzbar gemacht werden. Ja, und vor allem das Thema ambulant stationär, dass wir da einfach eine bessere Verknüpfung haben und dass die jeweiligen Behandler einfach genau wissen, wie der Behandlungsstand ist, und das soll jetzt eben auf europäischer Ebene auch, ja, entsprechend reguliert werden und entsprechend auch ermöglicht werden.
Genau, da würde ich nochmal kurz einsetzen, auch dieser europäische Raum für die Gesundheitsdaten. Also das ist ja der erste sozusagen bereichsspezifische EU-Datenraum. Also diese EU-Datenstrategie sieht eben vor, dass es mehrere Datenräume geben soll. Jetzt hat man eben angefangen mit dem Raum für Gesundheitsdaten, der natürlich auch eine massive Relevanz hat, gerade in dem lernenden Gesundheitswesen. Und möglicherweise kommen ja weitere Datenräume, also irgendwie im Bereich der Dienstleistungen, im Bereich der Energie etc. sind diese Dinge ja angedacht. Und wichtig ist natürlich jetzt die entsprechende EU-Verordnung, die jetzt auch am 26. März, glaube ich, in Kraft treten soll. Und damit haben wir natürlich wieder eine neue Regulatorik, aber auch ganz, ganz viele Chancen für dieses große Projekt, das ja auch als Revolution im Austausch der Gesundheitsdaten bezeichnet wird. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass man das ja in Corona sehr stark schon gesehen hat, was das für einen Nutzen bergen kann, wenn man eben diese Gesundheitsdaten teilt und nicht zuletzt natürlich vor dem Hintergrund des europäischen Plans auch zur Krebsbekämpfung wird man da sicherlich gerade im Bereich der Forschung ganz viel Potenzial heben können.
Habt ihr das, also erstmal danke für die Einordnung. Ich habe direkt dazu mit dem Kontext, was Christian gesagt hat, mit der EPA, aber doch noch eine Verständnisfrage, weil die grundsätzliche EPA sieht ja vor, dass, beziehungsweise es gibt ja Fälle, wenn jemand ins Ausland verzieht über 5 Jahre, 3 Jahre oder dauerhaft, da gibt es ja sogar den Hinweis oder die Möglichkeit, die EPA wieder zu löschen. Wie verträgt sich das jetzt mit diesem europäischen Datenraum? Seht ihr da Probleme oder ist das komplett entkoppelt voneinander zu betrachten?
Naja, es ist ja so, dass genau das auch angedacht ist im Sinne des europäischen Datenraums. Also wenn man jetzt mal die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger nimmt, dass sie eben gerade auch grenzüberschreitende Sachverhalte viel einfacher angehen können. Also da gibt es ja dieses berühmte Beispiel der Portugiesin, die irgendwie in Frankreich im Urlaub ist und da stationär aufgenommen wird und dann im Zuge dieses Datenaustauschs man in der französischen Klinik sofort den Zugang zu allen Daten hat und das idealerweise noch durch ein Übersetzungsprogramm auch in französischer Sprache, auch im Bereich der Nachsorge, der Versorgung mit Medikation und so weiter, ist es natürlich ein großer Vorteil. Insofern aus der Sicht der betroffenen Patientinnen und Patienten ist es eine große Chance. Und natürlich besteht da weiterhin die Möglichkeit, dass sie dieser Primärdatennutzung, also das müssen wir gleich auch nochmal auseinander dividieren, was da die Chancen und Risiken bei der Primärdaten- und bei der Sekundärdatennutzung sind. Hier jetzt im Bereich der Primärdatennutzung, wo es wirklich erstmal nur um den Patienten selbst geht, da hat er natürlich weiterhin die Möglichkeit, seinen Opt-out zu nutzen, also Widerspruch einzulegen.
Okay, wunderbar. Ich hatte nur vor dem Hintergrund gefragt, dass es zur Einführung der EPA Mitte, Ende Januar gab es ja die Pilotregion. Und da war das erste Beispiel oder eine der Beispiele, die nicht gelöst war. Wie geht man mit einer EPA um, wenn jemand ins Ausland verzieht oder länger zum Beispiel auf die Kanaren geht oder wie auch immer oder ins außereuropäische Ausland? Deswegen ist mir die Frage da noch eingefallen, weil ich das gehört hatte von einem Arzt, der gesagt hat, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und soll das gelöscht werden.
Du meinst, Matthias, noch mal ganz
Ja.
kurz zum Verständnis. Du meinst, wenn der Patient sozusagen sich dann nicht mehr erklärt, was
Genau.
passiert während seines vorübergehenden.
Genau. Genau. Wenn er tatsächlich, wie auch immer, ins Ausland fährt und denkt, das läuft alles mit und hat dann, was weiß ich, eben vielleicht auch nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, aber wenn jetzt ein europäischer Datenraum ja geschaffen wird, dann müsste das ja zumindest mal im europäischen Datenraum kein Problem sein, langfristig.
Genau das ist das Thema. Also innerhalb der EU, aber eben auch grenzüberschreitend, also länderübergreifend. Und das Beispiel macht es eigentlich ganz schön deutlich, dass dann da sozusagen die Interoperabilität gegeben sein muss. Es gibt ja auch Umsetzungsfristen für diese Verordnung. Und da hast du dann natürlich die Möglichkeit, auch im Ausland auf die komplette Akte zuzugreifen. Wobei natürlich der Patient auch da wieder Herr seiner Daten oder Herrin ihrer Daten bleibt im Zuge der Primärnutzung.
Jetzt haben wir ja über die Sicht auch der Patienten gesprochen und jetzt, wenn man nochmal so ein bisschen den Blick dreht in Richtung, also aus Sicht von Startups, die in Deutschland jetzt gründen, sich jetzt mit der ganzen Regulatorik beschäftigt haben, wie ordnet ihr das ein? Seht ihr durch diesen Datenraum, diesen europäischen, eher Vorteile, dass es für Startups, für Gründer, Gründerinnen einfacher wird, auch über Ländergrenzen hinaus zu expandieren, relativ einfach? Oder seht ihr schon besondere Herausforderungen, die man auch aus rechtlicher Sicht nochmal gesondert betrachten muss bei dem Thema?
Naja, das macht jetzt schon Sinn tatsächlich, ne? Weil die auf diese EHDS-Gesundheitsdaten, die sind im Rahmen der Sekundärnutzung, sollen die auf Antrag hin ja auch der Industrie zur Verfügung gestellt werden. Ja, so. Das gab es jetzt so vorher nicht. Man muss natürlich wissen, klar, dass im Rahmen der Primärnutzung die ausgetauschten Daten, darauf haben die keinen Zugriff. Ja. oder irgendwelche Daten, die jetzt, ich sag mal, medizinischem Fachpersonal oder sowas vorbehalten oder vorbehalten sind. Das ist natürlich was, was nicht genutzt werden kann, aber die im Rahmen der Sekundärnutzung, ich sag mal, gerade im Bereich der Pandemiebekämpfung, als das war, ja, da wäre es natürlich sehr hilfreich gewesen, man hätte sowas gehabt, obwohl es auch damals jetzt zugegebenermaßen recht schnell ging mit dem Impfstoff, aber trotzdem Prävention, Diagnose, Behandlung, das sind ja alles Themen, die kann dann das Startup mit abdecken und da wird erstmal die Möglichkeit geschaffen, auf die Daten zuzugreifen, ja, oder den Zugriff zu ermöglichen, so.
Ja, und für gerade für KI-basierte Tools ist es natürlich eine Menge an Daten, die auch fürs Training für die KI zur Verfügung gestellt wird. Und das ist natürlich sicher sinnvoll. Und davon profitiert ja das ein oder andere Startup eben auch, wenn sie dann eben die Möglichkeit haben, ihre Anwendungen danach anzupassen.
Also ich sehe das auch eben eher als Chance. Klar, es gibt auch immer Herausforderungen, aber so wie ihr es beschrieben habt, es gibt ja schon Länder, da kann ich auf die Daten zugreifen. Wenn du jetzt in Deutschland gründest und hast einen speziellen Case, da wird es ja manchmal schon schwierig, genau die Zahl zu bekommen, also zumindest eine Größenordnung, in welchem Zielfeld bewege ich mich, ne? Also welche Zielkunden in Anführungszeichen oder Patienten spreche ich an. Von dem her ist es sicherlich. Also aus meiner Wahrnehmung und auch mit den Teams, wo ich gesprochen habe, freuen die sich darauf, dass sich da was bewegt, weil es macht ja leichter, das zu nutzen, eben ins Ausland, aber halt auch nach Deutschland rein. Das wird sicherlich mal spannend. Wenn man jetzt da nochmal
Vielleicht
drauf.
noch
Ja, Christian,
ein
Entschuldigung.
Satz, weil wir haben ja aktuell ist ja viel so ein fragmentarischer Charakter da, ja. Dass wir natürlich, die Daten gibt es ja schon in den Mitgliedstaaten. Es ist ja nicht so, dass die alle gar nichts machen. Aber ich meine, in einigen Mitgliedstaaten, also ich weiß nicht, wie jetzt die konkrete Zahl ist, 10, 12, 13, 14, wie auch immer, gibt es ja schon Systeme, die Gesundheitsdaten zentralisieren. Ja, nur es gibt halt auf EU-Ebene keinen Austausch. Deshalb, die Systeme sind ja eigentlich schon da. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht lauter Systeme nebeneinander parallel laufen haben, was wir ja teilweise in der deutschen Gesundheitswirtschaft ein Stück weit haben. Ja, ich meine, klar, es gibt die EPA. Dann gibt es aber auch noch viele, viele private Anbieter, die Kassen auch noch, ja. Das ist jetzt, es gibt halt nicht nur ein System, weil alles so lange dauert. Und das ist so die Gefahr, die halt immer besteht, dass wenn man sowas öffnet, muss es auch einigermaßen vorangehen, weil sonst der private Sektor auch dazu kommt, sich überlegt, ach, könnte ich ja auch sowas machen. Ja, und jetzt gilt es natürlich daran, diese Zugangsdaten oder diese Zugänge bereitzustellen auf Mitgliedstaatenebene, dass die eben gewisse Schnittstellen errichten. Ja, also in Finnland dieses FinData oder so, was es da gibt, ja. Das ist ja schon recht bekannt und so gibt es ja einige Mitgliedstaaten, die das intern auch haben, auch hier in Deutschland. Nur da muss dann eben, da sehe ich schon eine gewisse Herausforderung, aber das ist dann eben auf europäischer Ebene die Arbeit, die da geleistet werden muss, ja, dass dann eben die Schnittstellen hergestellt werden.
Ja, wichtiger Punkt in dem Kontext, weil du es gerade angesprochen hast, ist natürlich jetzt, wenn man über diesen Datenaustausch spricht. Klar, wir hatten vorhin auch schon mal das Thema Interoperabilität, auch mit den ganzen Daten, die dann zur Verfügung stehen. Würdet ihr das jetzt aus dem rechtlichen Aspekt raus, aus der Sichtweise auch wieder als Chance, als Quantensprung sehen in der Versorgung? Also wir hatten ja auch in den letzten Episoden immer mal wieder das Thema patientenzentrierte Versorgung angesprochen, die Problematik damit. Glaubt ihr in dem Kontext auch, dass sich dann vielleicht, wir hatten ja eingangs jetzt über die Frage mit den 30% gesprochen, dass so ein Datenraum dann vielleicht auch in Zukunft die Möglichkeit gibt, gehen wir mal zurück zur telemedizinischen Lösung, dass ich, du hattest vorhin gesagt, Julia, Portugiesin, ja, die ist in Deutschland, greift da drauf zurück, spricht halt nur Englisch und Portugiesisch, weil sie hier im Urlaub ist, hat was und kann dann sich telemedizinisch in Portugal entsprechend beraten lassen von einem zugelassenen, in Portugal zugelassenen Arzt in der Landessprache. Oder sind wir da noch weit weg?
Ja, das kann man sicherlich weiterdenken. Also der Fokus auf der Telemedizin, den sehe ich jetzt hier nicht, ja. Aber sozusagen diese grenzüberschreitende Datennutzung, dass ich dann tatsächlich auch in dem betreffenden Land eben den vollen Zugriff habe und sozusagen zur Verbesserung der Versorgung einfach auch die Schnittstellen mitdenke. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ich sehe auch für die Startups da nochmal ein ganz neues Potenzial, weil wenn sich dieser Markt harmonisiert, und das ist ja das, was der Chris sagt, wir haben ja im Moment das Problem, dass die einzelnen EU-Länder ja teilweise schon sehr fortschrittlich unterwegs sind und da auch schon einzelne Zentren ausgebaut haben, die eben solche Daten schon nutzen und verarbeiten, aber sozusagen auf Gesamtebene das eben noch nicht harmonisiert ist. Und gerade für diese grenzüberschreitenden Sachverhalte sehe ich da eine große Chance auch nochmal für die Startups in der Entwicklung und wie auch schon angesprochen, in der großen Menge der Daten, die dann auch zur Verfügung stehen werden, wenn die Interoperabilität eben und die technischen Voraussetzungen eben sichergestellt sind. Das ist so das, was ich ein bisschen vielleicht noch als große Herausforderung sehe, dass man sich da konzentriert auf die entsprechenden auch sicherheitstechnischen Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und was natürlich für die Unternehmen auch ein bisschen eine Herausforderung ist, jetzt halt im Zuge dieser doch sehr knackigen Umsetzungsfristen. Also es ist jetzt erstmal bis März 29 eine erste Datenbereitstellung geplant und dann 2031 soll die volle Umsetzung erfolgt sein. Diese ganzen Daten auch erstmal ausfindig zu machen und aufzubereiten und auch zur Verfügung zu stellen. Denn diese Herausgabepflicht besteht ja sozusagen, das ist ja die Gegenpflicht oder die Gegenleistung, die die herausgabepflichtigen Unternehmen eben leisten müssen.
Ja, wir reden ja oder hatten auch in der Vergangenheit in den Folgen davor oder auch wenn wir mit Startups hier sprechen, da ist ja immer so dieses große Thema Datenschutz über allem, ne? Bei den ganzen Gesundheitsdaten. Wie ordnet ihr das jetzt aus eurer rechtlichen Sichtweise ein? Muss es noch mehr Sicherheitsthemen geben? Muss es noch stärker reguliert sein? Oder sagt ihr, das ist so gut reguliert und rechtlich in Anführungszeichen? Ich habe ja irgendwann mal gelernt in den Folgen vorher, es ist nie alles wirklich also gegossen. Julia, kann ich mich daran erinnern, es gibt immer so eine gewisse Unsicherheit, also so eine hundertprozentige Rechtssicherheit gibt es nicht. Aber wie seht ihr das mit dem Thema Datenschutz? Weil wir das ja in Deutschland immer sehr hoch vor uns aufhängen, dann auch vor uns hertreiben. Manchmal wird es ja auch das hatten wir ja schon besprochen, als Totschlagargument genutzt manchmal. Wie seht ihr das jetzt im Blick auf den europäischen Gesundheitsraum?
Also wenn ich da nochmal direkt ansetzen darf, da gibt es ja das berühmte Spahn-Zitat. Spahn wird ja nachgesagt, er habe mal gesagt, Datenschutz sei etwas für Gesunde. So, also diese große Gefahr irgendwie, dass kranke Menschen und bei den Gesundheitsdaten haben wir ja überwiegend Patienten, die irgendwie potenziell krank sind oder krank sind, die sind eben besonders verletzlich und schützenswert. Und das ist natürlich, das ist wirklich ein ganz relevanter Bereich, wo man eben gerade auch wieder jetzt fange ich schon wieder mit den Grundrechten an, ja, bis auf die Verfassung zurück, wirklich dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das eben sozusagen das Patientenrecht ist, also die Datensouveränität wirklich ganz hoch zu halten. Und da braucht es einfach klare Regeln. Also für diese Ausnahmesituation, wir hatten auch schon angesprochen, die Frage, ob man jemanden irgendwie stimuliert, Daten zur Verfügung zu stellen. Also das Stichwort Nudging ist ja in einer unserer letzten Folgen auch schon mal gefallen. Zwar ein bisschen in einem anderen Kontext, da ging es um gesundheitsbewusstes Verhalten, aber man könnte ja hier auch überlegen, wer eine Datenspende macht oder ähnliches, dass der vielleicht irgendwie Vorteile genießt. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil dieses Rechtsgut, wirklich die informationelle Selbstbestimmung, die kann man einfach nicht hoch genug aufhängen. Und das sieht man ja auch wieder bei der Einwilligung in die Nutzung von erhobenen Daten. Die ist ja, also der Informed Consent ist ja immer sehr klar bestimmt, in was konkret ich einwillige. Und gerade wenn ich meine Daten der Forschung zur Verfügung stelle, da habe ich eben ganz stark auch wieder dieses Zweckbindungsgebot, dass der Zweck eben zum Zeitpunkt der Einwilligung sehr klar bestimmt sein muss. Und das passt eben in der Praxis nicht so ganz zu der Forschung, die ja dynamisch ist. Also ich habe immer gesagt, irgendwie Forschung ist, ich beantworte mir eine Frage und wenn ich die beantwortet habe, habe ich zwei neue. Ja, so, also das ist dynamisch. Da entstehen im Laufe eines Studienprojekts neue Fragen, neue Anwendungsfälle. Und dann würde man natürlich als Forscher gern die schon erhobenen Daten dafür auch weiter benutzen. Und das ist eben so das Problem auch im Zuge der Einwilligung, dass wir halt sagen oder die DSGVO eigentlich sagt, dass wir eine sehr bestimmte Einwilligung brauchen mit einer klar umrissenen Zweckbundbindung zum Schutze des Patienten, des Verbrauchers, des Versicherten, der eben genau wissen muss oder zumindest abschätzen können muss, für was seine Daten verwendet werden. Das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns verfassungsrechtlich auch befinden.
Dann halte ich mal fest, dass ihr aber auch seht und auch, glaube ich, in der letzten Folge war es sogar, haben wir darüber gesprochen, dass die Patienten dadurch auch nochmal gestärkt werden. Klar, sie müssen im Endeffekt, so wie du gesagt hast, motiviert werden, aber sie haben auch eine Möglichkeit, in Zukunft stärker mit den Daten auch zu arbeiten und mehr Einblick, wie es bisher ist. Das war immer so ein Kritikpunkt, dass na, immer viele in irgendwelchen KIS oder Patienteninformationssystemen hinterlegt sind, aber da Versicherte gar nicht verstanden hat, um was es geht oder der Patient am Ende. Du hattest vorhin, Julia, gesagt, und da lasst uns jetzt nochmal reingehen, wichtiger Punkt. Du hattest vorher primär und sekundär angesprochen, die Thematik mit den Daten. Und vielleicht gebt ihr uns da auch nochmal einen kurzen Einblick und gleist dieses Thema nochmal auf, wo da die Unterschiede liegen und wo ihr auch sagt, okay, rein rechtlich sind es vielleicht auch unterschiedliche Themenfelder, die besonders betrachtet werden müssen.
Genau, also Sekundärnutzung ist ja auch nochmal legal definiert, also gesetzlich definiert im EHDS in der Verordnung. In Artikel 2 ist es dort geregelt. Da wird also explizit auch nochmal gesagt, dass Sekundärnutzung die Verarbeitung von elektronischen Gesundheitsdaten ist für Zwecke eben aus dem dann wieder Artikel 34 EHDSVO, sofern diese Daten eben nicht für die ursprünglichen Zwecke erhoben wurden. Also das heißt, ich habe einen Sekundärzweck, ja, also mein ursprünglicher Zweck ist erledigt, also nicht unbedingt weggefallen, aber es ergibt sich sozusagen im Zuge der Datennutzung ein neues Feld. Ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, im Bereich der Forschung geht es ja schnell. Und die Frage dann, ob ich die erhobenen Daten auch für diesen Sekundärzweck sozusagen weiter nutzen darf. Das ist eben genau das Problem bei der Sekundärnutzung.
Wenn man jetzt nochmal reinschaut in die Thematik mit dem Datenschutz, um da vielleicht auch das Thema so ein bisschen rund zu machen, gibt es schon erste Definitionen im EHDS, wie es aussieht, wenn entsprechende Dienstleister, Anbieter, Softwarehersteller etc. Die Daten nicht sauber verarbeiten nach den Richtlinien? Gibt es da schon entsprechende Konsequenzen, die da rechtlich definiert sind? Oder gibt es vielleicht schon auch die ersten Musterfälle, ist da schon euch was bekannt?
Also es gibt einen Bußgeldkatalog, der ist auch ganz schön saftig. In seinen Strafen kennt man ja so ein bisschen von der DSGVO bei Datenschutzverstößen. Gleichermaßen gibt es dort auch einen Bußgeldkatalog eben im EHDS. Aber ein Fall ist mir noch nicht bekannt und das liegt auch daran, dass natürlich das Ganze ja noch in Umsetzung ist. Also im Moment ist es ja so, wir haben ja diese Verordnung, die jetzt Ende März eben in Kraft treten wird. Und wie das bei EU-Verordnungen eben so ist, die gelten ja unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Also die brauchen im Prinzip, anders als eine EU-Richtlinie, keinen Umsetzungsakt, damit die sozusagen scharf geschaltet sind. Aber es ist natürlich sinnvoll, dass die nationalen Staaten sich immer anschauen, wie das mit dem eigenen nationalen Recht harmonisiert werden kann. Und so hatten wir es ja auch bei der DSGVO, dass man dann eben das Bundesdatenschutzgesetz als nationales Gesetz hatte, das in Teilen ja schärfer ist als die DSGVO. Und das Ganze so zu harmonisieren, dass das natürlich europarechtskonform ist und bleibt, was der nationale Staat geregelt hat, das wird jetzt tatsächlich auch im EHDS-Act ein Thema sein. Wobei wir da natürlich schon das Gesundheitsdatennutzungsgesetz in Deutschland haben, seit letztem Jahr. Ich meine, im Frühjahr ist es in Kraft getreten. Da ist ja auch in Vorbereitung dieses EHDS-Acts da nationale Regelungen getroffen hat.
Und so wie bei den, also wie bei den meisten Verordnungen gelten einzelne Regelungen ja immer schrittweise, so nach und nach. Ja, jetzt ist es so für Telemedizinanbieter gelten natürlich dann Anforderungen, die beachtet werden müssen. Also um mal eins zu nennen, sie müssen sich ja dann an dieser Plattform, ne, an dieser EU-weiten Infrastruktur MyHealth EU letztlich verpflichtend ja, integrieren oder da teilnehmen, um einfach die Patientenakten länderübergreifend austauschen zu können. Ja, natürlich gehen da Verpflichtungen mit einher. Man braucht elektronische Identifikationsmittel. Ja, also das ist schon notwendig. Da gibt es schon einige To-Dos für die Telemedizinanbieter. Aber klar, das ist ja so wie bei jeder Verordnung, die in dem Bereich eine Rolle spielt. Da müssen sich dann eben die entsprechenden Player darauf einstellen. Natürlich, es ist immer erstmal mit Investitionen verbunden. Ja, Investitionen, Schulungen, Stichwort Compliance. Also all das muss natürlich ein Unternehmen aufgearbeitet und ausgebaut werden, um eben so einen einheitlichen Marktzugang eben dann zu haben. Ja, und deshalb, der Vorteil kostet eben auch entsprechend was. Ja, und jetzt müssen eben die Mitgliedstaaten ihre entsprechenden Hausaufgaben machen und noch einzelne Regelungen quasi dann zur Umsetzung nehmen, ja. Also die Verordnung gilt natürlich unmittelbar, aber trotzdem braucht ja der Nationalstaat, muss es doch mit seinen eigenen Regelungen irgendwie in Einklang bringen, damit wir nicht verschiedene Systeme parallel nebeneinander laufen haben, sondern dass es eben möglichst gut vereinheitlicht wird.
Wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen wir hatten jetzt über Patenten gesprochen, auch über die Startups, wenn wir so ein bisschen jetzt die Forschung noch, wenn wir die noch mit reinnehmen, wie schätzt ihr das aus eurer Wahrnehmung ein? Ist es für die Forschung, Schrägstrich die Pharma, vielleicht auch Entwicklung neuer Medikamente auf einem größeren Level, ist das auch eher ein Quantensprung oder sagt ihr, das gibt es bereits schon, da gibt es jetzt keine so massiven Auswirkungen in dem Bereich? Wie schätzt ihr das ein? Weil es fließen ja, so Christian, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, ja aus ganz vielen Bereichen die Daten nachher zusammen, die müssen ja gebündelt werden. Das ist mal die eine Frage und vielleicht eine zweite direkt hinterher. Wir hatten auch in der dritten Folge, glaube ich, über das Value-Based Healthcare-Thema gesprochen, also diese evidenzbasierte Vergütung in Zukunft. Seid ihr da auch der Meinung oder seid ihr der Meinung, dass das da mit reinfließt in Zukunft? Die Daten aus dem europäischen Datenraum? Großes Schweigen. Also spannende Frage. Ist mir nur gerade tatsächlich eingefallen, weil das ist ja immer so ein Riesenthema. Diese Evidenz basiert, klar, da wird jetzt noch gerungen, auch im DIGA-Bereich. Na, da hatten wir auch sehr viel über DIGAs gesprochen, auch über diese Thematik. Und ich denke, oder meine Wahrnehmung wäre jetzt von außen, wenn ich auf Daten in anderen Ländern zugreife, erleichtert es mir vielleicht auch die Studienlagen bisher. Klar, ich muss immer noch entsprechende BfArM-Verfahren und so weiter durchlaufen, aber ich kann vielleicht schneller und besser nachweisen, auch mit dem Zugang zu anderen Datenquellen, dass die Evidenz tatsächlich gegeben ist, auch in unterschiedlichen Ländern.
Auf jeden
Also meine
Fall.
These, ne?
Auf jeden Fall. Das wird im Zuge der Datenmenge allein schon, also der Quantität der Daten sicher möglich sein. Ich stelle das nur in den Raum, dass es eine Herausforderung sein wird, die richtigen Daten mit den passenden Ergebnissen dann auch wirklich rauszufiltern. Also diese Daten bereitzustellen, aufzubereiten und dann auch sozusagen in dem ganzen Daten Volumen, das dann da zur Verfügung steht, das Passende zu finden. Das wird wahrscheinlich nochmal eine Herausforderung, aber auch dafür sind wir ja schon auf dem besten Wege, jetzt beim BfArM ein entsprechendes Verzeichnis über diese Datenzugangs- und Koordinierungsstelle, die ja noch im Aufbau ist, also DAKO auch genannt, für die Datenauffindbarkeit und die Transparenz zur Verfügung zu stellen. Denn wenn du so viele Daten hast, dann musst du irgendwie geschickt auch vorgehen, um das Richtige zu finden und die Aussagekraft auch für deine Forschung. Aber das ist dann das Problem der Forscherinnen und Forscher, da dürfen die sich dann Gedanken machen. Ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg, auch mit diesem öffentlichen Metadatenkatalog, der ja als zentrale Übersicht dann über alle vorhandenen Gesundheitsdaten und die Halter der Daten erstmal zur Verfügung gestellt werden soll. Wie gesagt, diese Datenzugangs- und Koordinierungsstelle zentral angesiedelt beim BfArM. Wenn man mal auf die Seite geht von denen im Internet, das ist ganz nett gemacht. Man sieht, das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Man kann sich da informieren über Aufgaben und Wirken dieser Stelle. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach nach dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz erstmal diese Datenauffindbarkeit und auch die Transparenz, diese Informationen einfach zur Verfügung zu stellen, welche Daten sind vorhanden, zu welchen Themen und von wem. Und dann kann man zumindest mal gezielt zugreifen, denn die Datenflut wird ja immens sein, wenn das einmal losgeht.
Absolut. Und man sagt ja, die Daten sind das neue Gold. Das wird auch spannend werden. Wie wird damit umgegangen mit diesen Daten? Ne? Wie wird das vielleicht sogar monetarisiert? Wie auch immer. Das spannender Blick in die Zukunft. Wobei, gut, das wäre jetzt eher so Kristallkugel. Na, wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Ihr hattet aber vorher eine kurze Einordnung ja gegeben, wie die Schritte sind der Verordnung. Wenn man jetzt zum Ende hin nochmal so auf das Thema zurückschaut, also zum EHDS Act, haben wir noch relevante Themen oder auch rechtliche Komponenten vergessen?
Na, vielleicht noch die Frist. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten. Na, so wahnsinnig lange haben wir ja jetzt nicht mehr so Zeit. Letztlich wie
Ja.
bei der KI-Verordnung auch, dass diese 2-jährige Frist auferlegt wurde. Und da war, ich glaube, da war der Stichtag nur der 26.3. oder sowas. Also bis Ende März quasi 27 sind jetzt die Unternehmen in der Pflicht, die entsprechenden, ja, Pflichten und Regeln umzusetzen.
Okay. Also.
Ja, und vielleicht nochmal auch als Wertung, also wie man sich persönlich dazu positioniert. Also ich sehe das auf jeden Fall als eine Riesenchance. Also gerade wenn wir an die Krebsforschung denken, ja, das ist ja ganz zentral. Da sind wir wirklich an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube wirklich, dass man da über diese Daten einfach Dinge erheben kann, von denen man nicht gedacht hat, dass sie vielleicht mitverantwortlich sind für Krebs oder ähnliches. Also da sehe ich eine große Chance. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man einerseits sagt, der Versicherte, der Patient, Patientin ist Herrin ihrer Daten, wir haben das nochmal rückgekoppelt an wirklich das hohe Gut des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Man muss natürlich im anderen Zuge auch sagen, hier sollen ja auch Gemeinwohlinteressen mit bedient werden. Also die Forschung ist ja sowieso auch im Grundgesetz geschützt, ja, durch Artikel 5 Absatz 3. Und wir haben ja ganz, ganz hohe Gemeinwohlbelange, weil wir eben Krankheiten besser heilen können wollen, früher erkennen können wollen, etc., die wir dann in die Waagschale werfen im Gegenzug zu diesem Selbstbestimmungsrecht. Und das muss man eben sauber austarieren. Und da ist es ja auch so, dass natürlich die Daten in pseudonymisierter oder anonymisierter Form weitergegeben werden. Ja, also das versteht sich von selbst. Das haben wir jetzt gar nicht mehr dazu gesagt. Ich denke, der Unterschied ist auch klar. Pseudonymisiert eben, dass man immer noch sozusagen das wieder rückführen könnte auf die ursprüngliche Person, und anonymisiert, da ist eben eine Reidentifikation gar nicht mehr möglich. Und wenn wir im Bereich von anonymisierten Daten sind, sind wir sowieso auch aus dem Anwendungsbereich der DSGVO raus, weil dann sind es keine personenbezogenen Daten mehr. Ja, insofern ist die Gefahr da ja auch eher gering. Also höchstens im Bereich der pseudonymisierten Datennutzung, dass man dann überlegen könnte, naja, durch das Zusammenführen kann man wieder Rückschlüsse auf die Person vielleicht ziehen. Und wer hat diese Versatzstücke, um Identifikation durchzuführen? Da muss man eben wirklich mit den Sicherheitsrisiken ganz genau abwägen. Aber ansonsten ist es einfach eine ganz, ganz große Chance. Und man muss wirklich auch sagen, der Gemeinwohlbelang, der hat natürlich auch verfassungsrechtliche Relevanz und ist auf jeden Fall in die Abwägung einzustellen. Und wir, letzter Punkt noch, wir haben ja gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht vollkommen rechtlos gestellt. Sie haben ja durch das Opt-out, das Widerspruchsrecht, auch die Möglichkeit, da eben nicht mitzumachen.
Ja, wunderbar. Dann nehmen wir die positive Energie, Julia, von deinen Schlussworten mit zum Ende der fünften Folge. Ja, wir sagen vielen lieben Dank für die Einordnung, lieber Christian, liebe Julia. Ja, wir hören uns ja dann in der sechsten Folge wieder. Und der Aufruf, wie auch in den letzten Folgen, nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn es noch Fragen gibt rund um den Act, den wir heute besprochen haben, den europäischen Datenraum, oder ihr hört euch die anderen Folgen an und habt da noch Fragen, schickt die uns, wir geben sie weiter, bereiten die auf und die beiden werden es dann in gewohnter, leicht verständlicher Art, in leicht verständlichen Häppchen rechtlich so erklären, dass es jemand auch versteht wie ich, der jetzt kein Jurist ist, na, und von dem habe ich heute wieder viel gelernt. Ich sage danke für eure Zeit, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank.
Dankeschön, Matthias.
Danke, Matthias. Bis zum nächsten Mal.